Ich lese euch folgende Stellenanzeige vor. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht. Wir sind eine weltweit tätige Organisation, die ständig neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter braucht. Seit über 2000 Jahren sind wir erfolgreich auf allen Märkten der Welt tätig und können trotz vieler politischer, wirtschaftlicher und sozialer Krisen kontinuierlich wachsen und entwickeln uns kontinuierlich weiter. Für diese Entwicklung brauchen wir Menschen, denn wir haben täglich mehr Arbeit und ständig mehr Aufgaben zu bewältigen. Wir bieten Ihnen alles, was Sie brauchen. Ja, Sie haben richtig gehört, wir bieten Ihnen alles das, was Sie wirklich brauchen und das im Überfluss. So erhalten Sie innere Zufriedenheit, wirkliche Erfüllung und eine Menge an positivem Stress. Wir brauchen jede Hilfe, die wir bekommen können, jeden Menschen mit seinen Stärken und Schwächen, Alte und Junge, Männer und Frauen, Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung, Fröhliche und Traurige, kurz gesagt alle, auch Sie persönlich. Wir stellen keine Vorbedingungen, jede und jeder, der will, kann kommen. Wir brauchen Sie persönlich. Sie haben ganz spezielle Talente und Fähigkeiten, die gilt es zu entdecken und möglichst gewinnbringend einzusetzen. Garantien, Festeinkommen oder eine sichere Altersversorgung können wir Ihnen nicht bieten. Aber Sie werden sehen, dass das nicht so wichtig ist. Wir sichern Ihnen eines fest zu. Sie werden das, was Sie zum Leben brauchen, haben. Das ist unsere Garantie. Sie können jederzeit anfangen, jetzt sofort, heute Mittag oder morgen. Soweit, liebe Gemeinde, diese vielleicht etwas ungewöhnliche Stellenanzeige. Den Text, den ich für diese Predigt ausgesucht habe, finden wir in Matthäus 9 in den Versen 35 bis 38 sowie in Matthäus 10 in den Versen 1, 5 bis 7. Auch hier geht es gewissermaßen um eine Stellenanzeige. Es werden Mitarbeiter mit einem klaren Auftrag gesucht und dann auch gesandt. Ich lese diese Verse nach Luther. Und Jesus ging ringsumher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht in keine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Soweit diese Worte. Liebe Gemeinde, zu Beginn dieses Bibelabschnittes wird uns Jesus so vor Augen gestellt, wie wir ihn aus den Erzählungen der Bibel kennen, wie er der meisten von uns vertraut ist. Er zieht umher, er lehrt, er evangelisiert, er heilt. Typische Merkmale für die wenigen Jahre des Wirkens Jesu auf dieser Erde. Diese 4 Tätigkeiten zeigen uns den redenden und den arbeitenden Christus. Jesus wirkt in Wort und Tat. Er zieht umher. Er sucht die Menschen dort auf, wo sie zu Hause sind, in den Städten und Dörfern. Er wartet nicht auf die Menschen, dass sie zu ihm kommen, sondern er geht hin zu ihnen und sucht sie auf. Und dabei spielt es für ihn überhaupt keine Rolle, wen er da vor sich hat. Er macht Hausbesuche, so würden wir das heute sagen. Der Pfarrer und Evangelist Samuel Keller hat einmal gesagt, der Schlüssel zu den Seelen der Menschen hängt bei ihnen zu Hause. Darum gilt es, zu ihnen hinzugehen, sie aufzusuchen in ihrem Alltag, in ihrer Not, in ihrem Kranksein, in ihrem Alleinsein. Und indem Jesus die Menschen aufsucht, lehrt er unterrichtet sie, legt ihnen das Wort Gottes aus, führt sie ein in die tiefen Wahrheiten dieses Wortes. Und neben dem Lehren steht aber auch die Verkündigung in dem Sinne, dass er die Menschen evangelisiert. Er hatte seiner Zeit, und nicht nur seiner Zeit, etwas zu sagen. Darum lehrte er und predigte er. Und der Inhalt seiner Botschaft war die Herrschaft Gottes. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Jesus möchte, dass die Menschen sich abwenden von allem, was sie von Gott trennt. Und er zeigt ihnen Zeichen seiner Herrschaft. Er speist Hungrige, lässt Lahme gehen, macht Blinde sehend, Taube hörend, Tote lebendig und vergibt Sünde. Jesus wirkt in der Kraft Gottes und des Heiligen Geistes. Er predigt das Evangelium vom Reich Gottes und heilt. Und wir erkennen, die Verkündigung des Evangeliums sowie Heilen und Helfen sind nicht voneinander zu trennen. Und so sagen wir es ja auch immer wieder, Mission und Diakonie sind nicht gelöst voneinander zu sehen, sondern sie sind die berühmten zwei Seiten einer Münze. Nachdem uns im ersten Vers lediglich über das Wirken Jesu berichtet wird, kommen nun im Vers 36 auch Jesu Gefühle zur Sprache. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut. Moderne Übersetzungen sagen hilflos und verängstigt. Und dann benutzt er das Bild wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Die Menschen, denen Jesus begegnet, sind hilflos und verängstigt. In der Neues Leben Bibel heißt es, hatten große Sorgen und wussten nicht, wie sie um Hilfe bitten konnten. Und Jesus sieht sie und er weiß sofort, wie es um sie steht. Denn er sieht nicht nur in ihre Augen, er sieht tief ins Herz und er erkennt Krankheiten und Leiden aller Art, wirtschaftliche Verelendung und Fremdherrschaft. Aber dies ist noch nicht einmal das Schlimmste. Das Schlimmste ist, das Volk ist in der Seele krank. Es fehlt ihnen an Trost und Zuversicht, an Glaube, Liebe und Hoffnung. Kommt uns das nicht bekannt vor? Verschmachtet sein, ausgepowert sein, eine gewisse Orientierungslosigkeit? Die äußeren Umstände zu Jesu Zeiten waren mit heute sicherlich nicht zu vergleichen, aber die Gefühle der Verlorenheit, des Ausgeliefertseins, der Machtlosigkeit und der Orientierungslosigkeit haben bestimmt sehr viel Ähnlichkeit mit unserer heutigen Zeit. Auch wir erleben heute, dass die Menschen nicht mehr und mehr abgehetzt und erschöpft sind. Sie sind umhergetrieben von der Hektik dieser Zeit und den hohen Anforderungen, die an jeden Einzelnen gestellt werden. Dazu kommt, die Werte verlieren an Wert, mehr und mehr verlieren die Menschen den Halt in ihrem Leben. Und dieser Realität müssen wir uns stellen und dazu brauchen wir gar nicht erst dorthin zu gehen, wo die Not zu finden ist. Die moderne Technik macht es möglich, dass wir das Elend dieser Welt frei Haus geliefert bekommen. Da sehen wir Bilder von Jugendlichen, die sich radikalen Gruppen anschließen, oft unter religiösem Vorwand und in einen selbsternannten Krieg ziehen. Oder Bilder von sogenannten Fußballfans, die sich nicht nur vor den Stadien prügeln. Da werden uns Menschen vorgeführt, die so wenig zum Leben haben, dass sie um ihre Existenz fürchten müssen. Menschen ohne Hoffnung und ohne Halt. Und dann sehen wir Bilder von kriegerischen Auseinandersetzungen unzählig vieler flüchtender Menschen, denen alles genommen wurde, was sie zum Leben brauchen. Abend für Abend. Das lässt uns nicht kalt. Wir sind betroffen. Und es stellt sich ein Gefühl des Jammers ein. Doch sind wir einmal ehrlich, der Jammer ist spätestens bei dem nachfolgenden Krimi, dem Fußballspiel oder der bunten Glitzershow verflogen. Genauso rühren uns vielleicht Menschen an, die in den Fußgängerzonen oder einem Bahnhof zu finden sind, offensichtlich ohne Wohnsitz und um ein paar Cent bettelnd. Doch auch sie geraten angesichts der nächsten Schaufensterauslage oder dem Platz im Lieblingscafé schnell wieder in Vergessenheit. Bei Jesus hat dieser Jammer dagegen Tiefgang. Hans Bruns übersetzt den Vers 36 mit: es packte ihn ein tiefes Erbarmen. Das Alte Testament hat für Erbarmen und Barmherzigkeit ein Wort, das ursprünglich den Unterleib, die Innereien bezeichnete. Auch im Neuen Testament ist die Bedeutung des Wortes ähnlich und ebenso plastisch. Übersetzt man wörtlich, so muss es heißen, es drehte Jesus das Innerste, die Eingeweide um, wenn er sieht, wie es den Menschen geht. Interessant ist im Weiteren der Vergleich der Menschen mit Schafen, die keinen Hirten haben. Aus Berichten weiß man, dass es zum Beispiel im australischen Buschland viele ausgewilderte Tiere gibt. Pferde, Kühe, Hunde, Katzen. Aber wilde Schafe findet man nicht. Weil ein Schaf kann ohne Hirten in der Wildnis nicht überleben. Auch nicht in der Herde. Verirrte Schafe kommen in der Wildnis unweigerlich um. Und auf diesem Hintergrund hört sich die Feststellung, das Volk war verschmachtet und zerstreut wie Schafe ohne Hirten, sehr ernst an. Das heißt doch, sie haben keinerlei Überlebenschance, wenn sich niemand um sie kümmert. Dies alles sieht Jesus und es packt ihn tiefes Erbarmen, es lässt ihm keine Ruhe. Für Jesus ist weniges so kennzeichnet wie sein Erbarmen, seine Barmherzigkeit. Im Deutschen sind die Worte Barmherzigkeit und Erbarmen christliche Prägungen, gebildet aus Arm und Herz und eine Vorsilbe, die die Tätigkeit des Herzens ausdrückt, Erbarmen. Erbarmen in dem Wortsinn nach der, ist dem Wortsinn nach die Hinwendung zum Armen. Barmherzigkeit ist Armherzigkeit, das heißt ein Herz für Arme, wobei das Anfangs-B noch darauf hindeutet, dass das Wort eine Tätigkeit und nicht nur ein Gefühl meint. Also zieht Jesus umher und bringt die Botschaft vom rettenden Reich Gottes und heilt zugleich. Sein Erbarmen setzt ihn in Bewegung zu den Menschen. Und hierin liegt die Hoffnung für ihr Leben, hierin finden sie Halt. Doch Jesus ist nicht alleine unterwegs. Seine Jünger sind an seiner Seite. Jesus möchte sie sensibilisieren für die Nöte in der Welt und sie zurüsten für ihren Dienst, wenn er einmal nicht mehr bei ihnen sein wird. Und dazu bedient er sich eines Gleichnisses. Die Ernte ist groß, sagt er zu seinen Jüngern. Jesus sieht sein Wirken und das Wirken seiner Jünger als Arbeit in der Ernte Gottes. Sie begegnen der geballten Not des Volkes und es wird ihnen deutlich, wie viel Arbeit vor ihnen liegt, der sie sich nicht entziehen können und auch nicht wollen. Ernte ist ein Begriff aus der Landwirtschaft, das wissen wir, aber den benutzt schon das Alte Testament, um auf das künftige Heil des Gottesvolkes hinzuweisen. Und was beinhaltet nun dieser Begriff Ernte? Ich denke dreierlei. Erstens, Ernte ist dringlich. Das Getreide steht auf den Feldern und wenn es reif ist zur Ernte, dann kommt es darauf an. Es kommt auf den richtigen Moment an. Keine Stunde darf verschenkt werden, wenn die Ernte ohne Verlust eingebracht werden soll. Dann müssen alle Kräfte mobilisiert werden. Der volle Einsatz ist gefordert. Alle müssen jetzt mit anpacken. Und zweitens, wenn man erntet, muss man die Spreu vom Weizen trennen. Nur der Weizen wird in die Scheunen eingefahren. Das Streu verfliegt im Wind. Übertragen auf den Glauben bedeutet dies, dass die Ernte auch Gerichtscharakter hat. In der Ernte geht es darum, den Menschen mit dem Zuspruch und Anspruch des erbarmenden Herrn zu konfrontieren und ihn aber auch vor die Entscheidung zu stellen. Er kann sich für Christus oder auch gegen Christus entscheiden. Und drittens ist die Ernte immer ein Anlass für ein frohes Erntefest. Niemand weint, wenn reife Früchte abgenommen werden oder Getreide geschnitten wird. In der Ernte kann der Lohn für alle Mühe in die Scheune eingefahren werden. Die Ernte ist groß, stellt Jesus fest. Aber da gibt es noch ein entscheidendes Problem. Er weist seine Jünger darauf hin, dass es an Arbeitern mangelt. Nicht nur ein Problem der damaligen Zeit, heute gilt dies jedem mehr. Mehr denn je. Der französische Dichter Georges Bernanos drückt das einmal so aus. Der große Jammer und das Elend dieser Welt liegt darin, dass es so viele halbe und mittelmäßige Christen gibt. Harte Worte, aber es ist wohl was dran. Um im Bild zu bleiben, die einzubringende Ernte ist riesengroß, doch es gibt zu wenig Christen in der Welt. Zu viele Plätze sind unbesetzt. Zu wenige gibt es, die betend diese Welt auf den Händen tragen und auf Christus als den einen und rettenden Weg hinweisen. Was ist also zu tun? Auch dafür hat Jesus eine Antwort parat. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Dies heißt mit anderen Worten, ihr seid nur eine kleine Schar, verzettelt euch nicht. Jesus möchte von uns trotz der vielen Aufgaben, die zu übernehmen sind, keine hektischen Aktivitäten. Das Einbringen der Ernte mit Invasionstruppen ist Jesus fremd. Wichtig ist vielmehr, dass wir als seine Jünger, als seine Gemeinde nicht den zweiten Schritt vor dem ersten tun. Denn die erste und wichtigste Aufgabe besteht im Gebet. An den Anfang gehört das Gebet, wenn wir über die missionarische und diakonische Ausrichtung unserer Gemeinde nachdenken und sie planen. Das Gebet um Sendung von Arbeitern in die Ernte beginnt bei der Fürbitte für die Schwestern und Brüder, die in den verschiedenen Arbeitsbereichen und Gruppen einen Dienst tun. Dies stärkt und setzt neue Kraft frei. Und eben haben wir es ja schon gesehen und gleich werden wir es nochmal machen. Dazu ist es aber ganz wichtig, dass wir voneinander wissen, uns für die anderen und ihre Arbeit interessieren. Leider geht es uns in unseren Gemeinden doch oft so, dass wir froh sind, wieder einen Mitarbeiter gefunden zu haben und dann aber nicht mehr so sehr daran interessiert sind, wie es ihm denn weitergegangen ist. Dabei sind wir doch alle auf die Fürbitte angewiesen. Neben der Fürbitte sollen wir in unseren Gebeten Gott nach neuen Aufgaben fragen. Herr, wohin sollen wir gehen? Welche Aufgabe legst du uns vor die Füße? Welche Not in unserem Umfeld möchtest du durch uns gelindert sehen? Wo können wir durch eine missionarische und/oder diakonische Arbeit Salz und Licht in unserem Umfeld sein? Natürlich muss man dazu aber auch erst einmal wissen, welche Menschen im Umfeld leben und welches die Herausforderungen in unserem Ort, in unserer Gegend sind. Da hilft es, sich das Umfeld genauer anzuschauen, vielleicht mal sogar eine Sozialraumanalyse zu erarbeiten. Hilfreiche Daten dazu findet man an verschiedenen Stellen im Internet. Aber vielleicht habt ihr das ja schon längst gemacht. Viele Jahre veranstaltete der Leitungskreis Diakonie, zu dem ich auch gehöre, innerhalb unseres Bundes, die Tagung Forum Diakonie. Heute heißt sie Ampulskonferenz. Und ein wichtiger Bestandteil dieser Konferenz ist die Vorstellung von Initiativen, gerade aus dem Bereich der gemeindenahen Diakonie. Ich musste immer wieder staunen, wie kreativ Gemeinden sind, wenn es um Hilfe für Menschen geht. Da gibt es Mittagstische für Obdachlose, Kleiderkammern, Initiativen für arbeitslose Jugendliche, Beratungsarbeit und vieles mehr. Hinter all diesen Aktivitäten stehen immer Menschen, die aus Liebe zu den Mitbürgern und aus Liebe zu Christus die Arbeit aufgenommen und um eine konkrete Not zu lindern. Diese praktische Hilfe kann dann ein Schlüssel zu den Herzen der Menschen sein und ein Ansatzpunkt, sie mit dem Evangelium in Berührung zu bringen. Ich glaube, die meisten von euch kennen Mutter Teresa. Sie lebte von 1910 bis 1997. Diese kleine Frau albanischer Herkunft begann aufgrund eines klaren Auftrages über viele Schwierigkeiten hinweg eine Arbeit unter den Ärmsten der Armen in Indien. Von ihr stammt folgendes Zitat: In unseren Gemeinschaften verpflichten wir uns in einem vierten Gelübde dazu, den Ärmsten der Armen aus ganzem Herzen und selbstlos zu dienen. Die Frucht unserer Arbeit, die Fähigkeit, diese Arbeit zu tun, kommt aus dem Gebet. Die Arbeit, die wir verrichten, ist eine Frucht unseres Einsseins mit Christus. Dazu werden wir berufen, den Menschen überall auf der Welt Jesus zu schenken, damit die Menschen aufschauen und sehen, wie seine Liebe, sein Mitleiden, seine Vergebung am Werke sind. Und weiter sagt sie, die Leute, die man auf den Straßen Indiens oder Hongkongs sieht, haben leiblichen Hunger. Aber auch die Leute in London oder New York, und jetzt ergänze ich, in Mühlen oder in Bielstein oder in Leichlingen, haben einen Hunger, der gestillt werden muss. Jeder Mensch bedarf der Liebe. Gott hat uns für Größeres geschaffen, dafür zu lieben und geliebt zu werden. Was wirklich zählt ist, dass wir lieben. Wir können nicht lieben, ohne zu beten. Deshalb müssen wir zusammen beten. Soweit das eindrückliche Beispiel von Mutter Teresa, und man könnte noch viele andere anführen, wie Friedrich von Bodelschwing oder Johann Hinrich Wiechern, der von vielen als Vater der Diakonie bezeichnet wird. Und so hören wir heute Morgen, aus dem Sehen der Not folgt das Gebet, folgt das Flehen. In den Versen in Matthäus 10 lesen wir dann, wie Jesus seinen Jüngern zu ihrem Dienst bevollmächtigt und in ihren Dienst aussendet. So kann man unsere Verse auch als Sendungstext verstehen. Erst die Bestandsaufnahme, das Sehen, dann das Gebet, das Flehen um Gottes Auftrag und zum Schluss die konkrete Umsetzung dieses Auftrags, das Gehen. Zusammengefasst in drei Worte: Sehen, flehen, gehen. Liebe Schwestern und Brüder, lasst uns Menschen sein, die mit den Augen unseres Herrn sehen und um Arbeit flehen. Wenn wir flehentlich fragen, wohin sollen wir gehen, dann antwortet er: Dessen bin ich mir sicher. Leider kann ich mich manchmal des Eindrucks nicht erwehren, dass wir mit dem, was wir in unseren Gemeinden geschaffen und erreicht haben, so zufrieden sind, dass uns gar nicht mehr der Sinn danach steht, Gott um neue Aufgaben zu bitten. Wir haben uns doch so gut eingerichtet. Wir kommen unserer sozialen Verantwortung mehr oder weniger nach. Wir sind in unserem Umfeld anerkannt und weitgehend geachtet. Wir fühlen uns wohl in den Gottesdiensten und Gruppenstunden. Die Leute, die wir treffen, die sind alle so nett. Für unsere geistlichen Bedürfnisse ist gesorgt, für neue Aktivitäten haben wir sowieso keine Kapazitäten mehr frei. Doch Gott fordert von seinen Jüngern, seiner Gemeinde, aber ein ständiges Fragen nach neuen Aufgaben, eine ständige Bereitschaft zu seinem Dienst. Er hat noch viele Aufgaben für seine Kinder bereit. Wir sollen uns mit ihnen beschenken lassen und sie dann auch unserer Berufung gemäß anpacken. Denn auch das ist klar: Gott gibt uns niemals mehr Aufgaben, als wir schaffen und verkraften können. Und dies wird ja auch in unserem Bibeltext deutlich. Es hat mich am Anfang auch so ein bisschen verwundert, als ich gelesen habe: Und er gebot ihnen und sprach, geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht in keine Stadt der Samariter. Mir ist deutlich geworden, dass Jesus das aus einem ganz besonderen Grund sagt. Denn die Jünger beginnen ja erst ihre Missionstätigkeit. Und da sollen sie sich nicht überfordern. Jesus baut sie behutsam auf. Später, wenn sie mehr Erfahrung gesammelt und mehr geistliche Vollmacht erlangt haben, dann erst sollen sie zu den Heiden gehen. Wir lernen daraus, dass wir von Jesus, wenn wir von Jesus einen Auftrag erhalten, ob als Einzelne oder als Gemeinde, wird er uns niemals überfordern. Erinnert ihr euch noch an die Stellenanzeige zu Beginn? Ist das heute Morgen ein Angebot für euch? Mitarbeiter am Reich Gottes sein? Aktiv werden, sich von Gott mit neuen Aufgaben beschenken lassen? Was können das für Aufgaben sein? Ein Besuch, der Einsamkeit vertreibt? Zuhörer für einen anderen Menschen sein? Diskussionspartner sein für persönliche Gespräche oder in Gruppen? Einem anderen Anerkennung oder Rückmeldung geben? Vielleicht ein paar Besorgungen für alte oder kranke Menschen machen? Jammerer, Gefrustete oder Hoffnungslose aus ihrer Stimmung reißen? Konzentration statt Zerstreuung fördern? oder Ruhe und Besinnung statt Stress und Hyperaktivität bieten? Vielleicht findet ja vieles davon schon längst hier statt. Trotzdem, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Dabei wollen wir aber nicht vergessen, dass wir in erster Linie Mitarbeiter Jesu Christi sind und neben der diakonischen Hilfe die helfende und heilende Botschaft den Menschen und der Welt zu verkünden haben. Liebe Gemeinde, Mitarbeiter Jesu Christi, sind wir dabei? Lasst euch nicht abhalten, von eurem Glauben zu reden. Nicht mit euch selbst, sondern mit den Menschen, die ein Recht darauf haben, von der frohen Botschaft über die Einbürgerung ins Reich Gottes zu erfahren. Amen.